Wissen Sie denn nicht, dass Kabarett unanständig ist?
Hä? Wieso das denn?
Weil es bedeutet, sich in aller Öffentlichkeit über sein Personal lustig zu machen. Und sowas tut man doch nicht.
So, jetzt mal ganz lange, ganz ruhig, ganz ruhig. Wer sind Sie überhaupt?
Ich bin Migrationsbeauftragter. Darf ich mal Ihren Hintergrund sehen?
Ja, ich bin Franke.
Das erklärt manches, entschuldigt aber nicht alles.
Unsere Notaufnahme ist voll. Was wollen Sie hier?
Immer diese Fragen. Finden Sie nicht auch, dass die Frage der unangenehme Teil der Wahrheitsfindung ist? Warum begnügen Sie sich nicht mal mit einer Antwort?
Bitte?
Auf die drängendsten Probleme in diesem Land gibt es meistens welche drei Antworten?
Arbeitsplätze, alternativlos und später.
Das entspannt doch gleich.
Ja, aber was soll ich damit jetzt anfangen?
Schon wieder eine Frage, Herr Preol. Suchen Sie die richtige Antwort.
Später.
Kornwort Nummer 258, Zensursulaufhebung. Hallo und herzlich willkommen zum 258. Kornwort, den ich am heutigen, inzwischen ist sonnig, Freitag, dem 8. April aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 20.
Ja. Und das Intro kommt aus der neuesten Anstaltssendung mit den Fragen, Antworten. Der Titel heute hätte eigentlich, also bis Dienstagmittag hatte ich auf dem Zettel, bis Dienstagabend hatte ich auf dem Zettel, dass die Folge Westertritt hätte heißen sollen, weil der Wester getreten hat. Und danach gab es dann die Eilmeldung, dass da ein anderer Titel sinnvoller ist. Aber ja. So, was es hier heute wieder gibt, ist die klassische Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech-Space inklusive Mafia-Meldungen. Und die Politik teilt sich auch wieder so auf wie die letzten paar Wochen schon, dass nämlich in Teil 1 sich sämtliche Atommeldungen verstecken. Aus Japan und aus Nicht-Japan. Und in Teil 2 alle anderen Politikmeldungen. Und was ihr euch jetzt hier einfach anhören könnt, wenn ihr einfach nur zuhört, das ist dann Teil 1, die Atomecke, mal wieder, mit Neuem aus Japan und Neuem von überall sonst, inklusive Bulgarien. 8 Grad, partly sunnige, cool Greetings. Die 8 Grad, die fühlen sich je nach Anwendung entweder nach 6 oder nach 4 Grad an oder Wind macht irgendwas zwischen 26 und 35 km/h aus zum Beispiel dem Westen. Ja, kann so ungefähr hinkommen. So, da bin ich wieder. Genug April gescherzt habe ich ja letzte Woche nicht. Ist zumindest niemand drauf reingefallen. Sowas. Da bin ich wieder und auch wieder mit der klassischen Atomecke, die da erstmal anfängt mit einer japanischen Falschmessung, weil nämlich der Atombetreiber erneut Fehler bei Strahlenmessung gemacht haben will. Tokio erneute Schlamperei beim Betreiber der Atomruine von Fukushima. Die Strahlenmesswerte von Grundwasser in und um das Atomkraftwerk seien teilweise fehlerhaft. So die Atombeaufsichtsbehörde mit. Hä? Das mit dem Sätze redigieren, das üben wir besser nochmal, ne? Das Grundwasser sei sehr wahrscheinlich dennoch verstrahlt. Gestern, also letzten Donnerstag, hatte die Betreibergesellschaft TEPCO mitgeteilt, dass sich im Grundwasser im Umfeld des Atomwracks ein 10.000-fach erhöhter Wert von radioaktivem Jod gemessen worden sei. Wie hoch die Belastung wirklich ist, konnte noch nicht geklärt werden. Die Behörde drückte ihr starkes Bedauern über den erneuten Fehler aus. Ich meine, so ganz blöd würde ich ja meinen, dass nachdem eine Firma einmal dabei ertappt wurde, wie sie Scheiße gelabert hat, dass sie dann keine weitere Gelegenheit dafür erhält, noch weitere Scheiße zu labern, aber turns out, das Ganze war dann doch eher so in der Kategorie, so ein richtiger April-Scherz war es nicht, aber weil nämlich der japanische Atomkonzern TEPCO hat Messungen bestätigt, nach denen im Grundwasser nahe des beschädigten Kernkraftwerks Fukushima 10.000-fach erhöhte Werte von Jod 131 entdeckt wurden. TEPCO hatte die Analyse auf Anordnung der Atomsicherheitsbehörde wiederholen müssen, da es Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisse gab. Das Unternehmen hatte bereits vorher fehlerhaft gemessen und steht wegen seiner Informationskritik seit Wochen in der Krise. Die waren falsch, aber nee, waren sie nicht. Jetzt frage ich mich, wo kam denn die Meinung her, die Werte seien falsch? Das ist viel zu viel, das kann ja gar nicht sein. Das hieße ja effektiv, dass sämtliche Leute da in der Gegend sofort sterben würden. Das wäre vielleicht ein Grund, mal ein paar Leute da abzuziehen, aber Also, it turns out, ja, die angebliche Falschmessung war gar keine. Ne, der ganze Scheiß ist nämlich doch massiv verstrahlt. Nein, das ist nicht gut. Dann hatte ich bei Hilfe die Meldung gefunden, dass da übrigens Dosimeter fehlen. So eine ungeplante AKW-Wartung, wie gerade in Japan, ist teuer. Da muss man schon mal ein bisschen auf die Ausgaben gucken und an sinnvoller Stelle sparen, zum Beispiel an den Dosimetern. Denn hey, mal unter uns, die tatsächlichen Zahlen will doch eh keiner wirklich wissen. The government's nuclear regulatory agency said Friday it had issued another warning to Tokyo Electric Power Corporation over the management of the workers' radiation exposure at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant, after it was found that there were not enough dosimeters to cover all of the workers. Na, oder anders ausgedrückt, die haben nicht mal genug Dosimeter, die sie da jetzt rein zufällig gerade mal so ein bisschen gebrauchen könnten, weil es wäre vielleicht schon ganz nett, wenn die Leute wissen, wann sie denn ihre zulässige Strahlendosis intus haben und wann sie sich dann bitteschön aus dem Gebiet entfernen und niemals wieder zurückkehren. Ne? Wäre ganz nett, so langfristig für die Arbeiter. Wenn man natürlich nicht genug Arbeiter hat, die verrückt genug sind, in dem Gelände da überhaupt irgendetwas tun zu wollen, dann brauchen wir auch keine Dosimeter. Da kann man sich dieses ganze Wir tun so, als wäre es sicher, aber auch komplett schenken. 8.54 Uhr, nein, 55. So, dann der Computer soll es gewesen sein. Da gab es erst irgendwie, hat der Fever das ausgebuddelt. Das war mir aber ein bisschen dünn, vor allen Dingen, weil er ja doch so eine leicht sarkastische Art hat, Meldungen zu kommentieren. Und ja, da gab es aber auch eine DPA-Meldung. Der japanische Energiekonzern TEPCO schiebt das selbstverursachte Chaos um die Strahlungswerte an der Atomruine Fukushima 1 auf einen Computerfehler. Das Programm, mit dem radioaktive Elemente analysiert und ihre Strahlung bestimmt werden, sei fehlerhaft, gab TEPCO bekannt. Entwarnung bedeutet das jedoch nicht. Das Grundwasser ist nämlich trotzdem verstrahlt. Die spannende Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, inwiefern ist es falsch und warum fällt das jetzt erst auf? Ist das falsch im Sinne von, du hast da irgendwie ein Byte, wo du die Anzahl Zerfallsvorgänge jeden Tag drinne parken willst und stellst fest, hoch, jetzt, wo die Anzahl Zerfallsvorgänge, die man da misst, dann doch signifikant höher ist, als was so 256 in so ein Byte reinpasst, da hoch, völlig überraschend oder was oder wie? Also mir ist noch nicht ganz klar, inwiefern das da falsch sein kann. Na, aber also der Computer ist schuld. Ja, sicher doch. Und das konnten wir vorher nicht wissen, weil da konnte auch keiner mit rechnen. Unsere Atomkraftwerke sind sicher. Wir können zwar nicht sagen, sie sind sicher, aber sie sind sicher. Um es nochmal mit Madame Merkels Worten zu sagen. Nee. Dann ist das Reaktor 2-Leck bestätigt worden. Aus dem schwerbeschädigten Atomkraftwerk Fukushima fließt radioaktiv belastetes Wasser ins Meer. Grund sei ein Leck im Betonboden von Reaktor 2, teilte TEPCO mit. Die Strahlenbelastung wird mit 1000 Millisievert pro Stunde angegeben. 1 Millisievert pro Stunde. Na, das war so die Geschichte. Offiziell Jahresdosis für die Arbeiter da sind 250 Millisievert. Oder anders ausgedrückt, nach einer Viertelstunde haben die ihre Jahresdosis, die ihnen jetzt zugestanden wird, intus. Dann ist Feierabend für den Rest des Jahres. Ich meine, hätte ich auch nichts gegen eine Viertelstunde arbeiten und danach den Rest des Jahres nicht mehr, wenn ich da bezahlt würde. Also wenn ich nicht bezahlt werde, dann habe ich da keinen Bock drauf. Mal ganz davon abgesehen, ich lege sowieso keinen so gesteigerten Wert auf Strahlung. Aber ja. Die japanische Atomaufsicht kündigte an, nun solle Beton in das Innere des Reaktors gepumpt werden, um das Leck zu schließen. Übrigens, Beton, wenn man es an die falsche Stelle kippt, könnte es eventuell der Kühlung negativ helfen, Boost. Na, das ist die Geschichte, die hatte ich letzte Woche ja sogar mal erwähnt, weil da hatte ich bei Rachel Maddow eine Meldung gehört, gesehen, dass es da einen Bericht gäbe von einem Menschen, der da irgendwie ein Loch gesehen haben will, ein Riss. Und nachdem ich allerdings die Meldung nirgendwo sonst vernommen habe, dachte ich mir so, ach, das ist mir ein bisschen dünn. Eine einzige Quelle, die da so Aktion Hörensagen betreibt, ist mir zu dünn. Turns out, ja, also der Riss, der ist dann offensichtlich da schon länger, ne, weil also die Meldung hatte ich letzte Woche schon erwähnt. Das heißt, letzte Woche ist sie so weit gewesen, dass der Mensch da nicht nur gesehen hat, sondern auch wieder weg war und darüber berichten konnte, dass er gesehen hat. Oder anders ausgedrückt, das ist davon auszugehen, der Riss bestand seit relativ kurz nach dem großen Bumm. Na? Oder anders ausgedrückt, ja, da gibt es einen Riss. Ja, den gibt es da schon länger. Nein, den haben wir nicht gemerkt. Die spannende Frage, die wir uns eigentlich alle stellen sollten, wo denn eigentlich bei allen vier Reaktoren, die da gerade problematisch sind, die Mengen Wasser hin verschwunden sind, die stellen wir uns nicht. Na? Weil es sind ja, hatte ich halt auch letzte Woche, wenn man sich da mal die Zahlen anguckt und da Ahnung von hat, dann stellt man fest, dass irgendwie die Wassermengen in der Zeit, in der sie verschwunden sind, unmöglich durch Verdunstung wegen zu heißer Brennstäbe alleine weggekommen sein können. Also die sind entweder irgendwo rausgeschwappt oder es gibt Löcher in den Behältnissen. Ja, ein Loch gibt es definitiv. Das ist auch ein definiertes Loch, nämlich die Abklingbecken und die Reaktionskammer sind miteinander verbunden, weil so einen frisch ausreagierten Brennstab, den möchte man nicht außerhalb von Wasser bewegen. Das heißt, die sind miteinander verbunden. Da gibt es dann so eine Art Schleuse und die dichtet sich mit so einem Gummischlauch ab. Der Gummischlauch ist dann dicht, wenn da Druck drauf ist. Weil da zum Beispiel irgendwo eine Pumpe ständig irgendwie, keine Ahnung, was da drin ist, Luft reinpumpt. Ja, nun haben die da das Problem, dass da schlicht und ergreifend kein Strom für eine Weile war. Und damit also auch da sämtliche Pumpen nichts pumpen konnten und damit also die Dinger auch nicht dicht waren. Das heißt, das Wasser konnte aus den Abklingbecken in Reaktordruckbehälter reinsapschen. An sich wäre das aber so nach meinem naiven Verständnis auch kein gigantisches Problem, weil von da kommt es ja nicht weg. Es verschwindet da ja nicht einfach so. Also zumindest nicht, wenn alles andere in Ordnung ist. So, also irgendwo ist da noch ein Problem. Und dieses Irgendwo wird uns noch auf die Füße fallen, aber ja. So, dann hat TEPCO den Riss dann auch auf 20 cm Länge geschätzt. Da gab es dann auch schöne Fotos von. Da gibt es also Leute, die haben sich da hingestellt und haben den Riss fotografiert. Ich vermute mal, dass die Menschen da, oder der eine Mensch vermutlich, der da das Foto gemacht hat, danach dann erstmal seinen Jahresurlaub nehmen konnte. Also Jahresurlaub im Sinne von vor Ablauf von einem Jahr sollte er dann nicht wiederkommen. Weil der hat ja nach 15 Minuten seine Jahresdosis intus. No. Und es wurde übrigens eine Strahlung von mehr als 1000 Millisievert pro Stunde gemessen, was auch immer mehr als jetzt konkret heißt. Na, also die Meldung am Samstag habe ich dann einfach mal als Bestätigung für das Gerücht genommen. In der Kategorie A, okay, das Gerücht hat gestimmt. Nicht schön. So, dann ist es übrigens weiter undicht, weil sie haben da zwar mit Beton um sich geworfen, haben es aber nicht dicht gekriegt. Und solange das nicht gelingt, gelangt schlicht und ergreifend hochradioaktives Wasser, was mutmaßlich mit kaputten Brennstäben in Kontakt gekommen ist, ins Meer. What could possibly go wrong? No? Und dann haben sie sich als nächstes überlegt, irgendwie Kunstharz reinkippen zu wollen. Und die spannende Frage, die sich mir so spontan mal stellte, ist, in welchem Handbuch steht eigentlich, dass man da mit Beton um sich wirft oder Kunstharz oder was sie dann zwischendurch auch gemacht haben, Golfbälle. Warum erinnert mich das an wie hieß doch gleich die Oil Rig? Deepwater Horizon. Ja. Dann gibt es übrigens tote Arbeiter, zwei vermisste Arbeiter in dem zerstörten AKW Fukushima sind tot aufgefunden worden. Sie sind scheinbar Opfer des Tsunami geworden und ertrunken, berichtet die Nachrichtenagentur GG Press. Die beiden zwischen 20 und 30 Jahre alten Angestellten wurden seit dem schweren Erdbeben und Tsunami vermisst. Da gibt es allerdings unterschiedliche Meldungen, seit wann sie denn nun genau vermisst wurden. Eine Meldung sagt, ja, also am 11. sind die schon vermisst gewesen. Eine andere Meldung gab es, die sagte, ja, ab 17. sind die unabkömmlich gewesen. Oder anders ausgedrückt, so richtig klar, ob die jetzt nun Strahlenopfer waren oder nicht, ist aus dem, was ich gesehen habe, nicht. Kann durchaus sein, dass die Strahlenopfer sind. Warum habe ich eigentlich die 9 Uhr nicht gehört? Fällt mir gerade so auf. Egal. Na, also es gibt jetzt die ersten zwei Toten. Und nein, das sind noch nicht die zwei, die da ins Wasser reingetreten sind und sich ihre Verbrennung zugezogen haben. Die werden wahrscheinlich auch in nicht ganz so ferner Zukunft versterben. Offiziell natürlich an was völlig anderem. Da können wir uns schon mal sicher sein. Die sind an Komplikationen verstorben. Weil das Herz ausgesetzt hat. Ja, das tut es letztlich, ja. Das ist dann letztlich der finale Grund. Ist aber nicht unbedingt die wirkliche Ursache. Aber hey. So, der Kunststoff hat dann übrigens auch nicht gestopft. Gab es dann am Sonntag die Meldung. Da haben sie also mit dem Kunststoff da irgendwie was reingeschmissen. Und ein Sprecher der Atomsicherheitsbehörde erklärte, der eingesetzte Die eingesetzten chemischen Polymerstoffe hätten die Quelle schwerer radioaktiver Kontamination noch nicht schließen können. Ja, steht übrigens in keinem Handbuch, auslegungsüberschreitender Störfall. AKA Super-GAU. Was irgendwie in den Medien nicht so erwähnt wird, dass man es da irgendwie direkt hätte mitkriegen können. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wird man feststellen, nein, in keinem Handbuch wird drin nicht ein Ja. Und falls ihr da mal einen Riss habt, schmeißt einfach alles, was ihr finden könnt, an Büromaterialien da in die Richtung. Na, oder schmeißt irgendwelchen Kunststoffzeugs da rein. Na, das nächste, was sie dann ausprobiert haben, war dann halt wirklich hier so Deepwater Horizon. Einmal das gesamte Büromaterial, inklusive Golfbälle. Dann haben sie Absorberstoffe, klingt toll. Das Zeug, was in den Windeln dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit gefangen bleibt, haben sie da auch reingeschmissen, hat auch nicht funktioniert. Dann sind sie zu Flüssigglas, irgendwie so einem Silikat, gekommen. Das Tolle an so einem Flüssigglas ist, das ist flüssig, bis es dann mal irgendwann fest wird. Aber ob es fest bleibt, kann niemand garantieren. Oder anders ausgedrückt, es kann ihnen jederzeit passieren, dass der Riss sich wieder öffnet. Und dann schwappt halt wieder schönes radioaktives Material raus. Übrigens, dann hatte ich bei Telepolis am Montag mir rausgeschrieben, schon vor einem Jahr war bekannt, dass es zum GAU kommen kann, wenn der Strom bei den japanischen AKW für eine Weile ausfällt. Und die TEPCO-Leute suchen jetzt nach Zirconium in der Umgebung. Zirconium ist das Material, was die eigentlichen radioaktiven Stoffe bei den Brennstäben zusammenhält. Wenn sie danach suchen, heißt effektiv, sie gehen davon aus, dass ihnen nicht nur die Brennstäbe zersäbelt sind, sondern dass das Material sich auch schon in der Gegend verteilt hat. Genauso wie ja Plutonium sich in der Gegend verteilt hat, womit davon auszugehen ist, dass mindestens ein Brennstab radioaktives Kernmaterial verteilt hat. Das am Montag. Dann gab es den Wasserablass. TEPCO will radioaktives Wasser aus Fukushima ablassen. Das war dann erstmal eine Meldung, WTF? Der Betreiber des zerstörten japanischen Atomkraftwerks Fukushima will 11.500 Tonnen radioaktiv belastetes Wasser ins Meer leiten. Laut TEPCO handelt es sich um schwach radioaktives Wasser, das sich in den Anlagen angesammelt hat. Die Frage, die sich mir aufdrängte, ist, okay, also euch geht der Arsch sowas von auf Grundeis. Ja gut, dass er euch auf Grundeis geht, das haben wir schon mitgekriegt, weil ihr habt schlicht und ergreifend keinen Platz mehr, wo ihr den ganzen Wassermist hinkippen könnt. Und jetzt haben sie sich überlegt, hey, dann leiten wir doch das, was nicht ganz extrem stark leuchtet, einfach ins Wasser. Ins Meer. Was kann da schon schief gehen? Ja, eine Menge. Und, dann hat der Regierungssprecher Yukio Edano gesagt, es gebe keine andere Wahl, als das Wasser abzuleiten. Die korrekte Formulierung ist, das ist alternativlos. Währenddessen läuft weiter stark radioaktives Wasser aus dem Riss. Aber ja, gleich am Montag. Dann Kritik und Schiff. IAEA-Chef kritisiert TEPCO. Russisches Schiff leistet Hilfe. Wien IAEA-Chef Yukio Amano hatte den Betreiber des Katastrophen-AKW in Fukushima wegen unzureichender Sicherheitsmaßnahmen kritisiert. Jetzt erst? Das hätte ich eigentlich ungefähr 3 Stunden, nachdem klar war, dass das Ding nicht mehr zu retten ist, erwartet. Aber hey, die IAEA/IAEO ist ja nur dazu da, die Atomkraft zu fördern. Und von daher erlauben die sich Kritik erst dann, wenn die Scheiße wirklich am Dampfen ist. Und das ist sie jetzt ja schon eine Weile. Auslegungsüberschreitend. TEPCO habe nicht genug Vorsorge betrieben, sagte er. In Japan soll nun ein Spezialschiff zur Entsorgung von Atommüll beim Abpumpen von radioaktiv verseuchtem Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima 1 helfen. Es war früher von Japan finanziert worden, um ausgemusterte russische Atom-U-Boote unschädlich zu machen. Ja, oder anders ausgedrückt, denen geht sowas von der Arsch auf Grundeis. Jetzt schleppen sie da schon einen Floß, nannte Spongel es, ran. Und die IAEO/IAEA kritisiert. Ja, schön. TEPCO hat dann erste Entschädigungszahlen geleistet. Die Menschen aus der Gegend um die Atomruine Fukushima sollen erste Entschädigungszahlungen bekommen. Das Geld könnte zum Monatsende fließen. Wie viel ist aber noch unklar. Über die Höhe will sich der Betreiber TEPCO mit der Regierung beraten, berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf den Konzern. Weil sich die Atomkrise noch lange hinziehen dürfte, handelt es sich um vorläufige, und ich betone vorläufige, Entschädigungen. Bevor die Firma pleite geht, beziehungsweise der Staat da einspringt und das alles finanziert, weil, die haben halt kein Geld mehr. Na? Wie geht's euren Gewinnen eigentlich? Na, so mal ganz blöd gefragt, wie viel habt ihr eigentlich eingespart, dadurch, dass ihr da nicht überprüft habt? Dass ihr die Wartungsberichte gefälscht habt? Was hat euch das gebracht? Ja, okay, was es euch effektiv gebracht hat, ist klar, aber wie viel Geld? Na, hat sich's gelohnt? Und übrigens, jeder, der dafür mitverantwortlich war, hat hoffentlich jetzt schon Reaktordruckbehälter Innenbeleuchtungsdienst geschoben. Was macht ihr eigentlich außerhalb des Reaktordruckbehälters? Ihr seid radioaktiv verstrahlt, bleibt da mal schön drinnen. Ich hätte hier noch ein Glas Wasser. Ja, das am Dienstag früh dann eine Meldung gewesen. Dann das Tankfloß, das hatten wir mal schon. Ein 136 Meter langes Floß, das liegt derzeit im Hafen von Shimizu und soll in gut 10 Tagen in Fukushima eintreffen. Dann, wenn das Wasser, was da jetzt rausgekippt wurde, schon raus ist. So, keine Ahnung, was das dann noch aufnimmt, oder da wird es neues Wasser geben. Dann hat in Kanada Radioaktivität sich ins Trinkwasser eingeschlichen. Im Wasser der kanadischen Stadt Vancouver sind radioaktive Spuren entdeckt worden. Allerdings seien die Werte verschwindend gering. Es besteht keine Gefahr. Run! Ne? Run like hell. Ja, noch ist es wenig, beziehungsweise sie geben wenig zu. So, dann gibt es den Rückwiss. Der Betreiber des beschädigten japanischen Kernkraftwerks Fukushima hat den Städten innerhalb der Evakuierungszone Entschädigungszahlen angeboten. Die Zahlungen seien als Trost für die Menschen gedacht, die ihr Zuhause hätten verlassen müssen. Die ihr Zuhause übrigens verloren haben, weil dass sie da jemals wieder hinkommen können, darf als unwahrscheinlich gelten. Siehe die Gegend rund um Tschernobyl. Da kann man auch hinfahren, dann sollte man allerdings besser einen leisen Geigerzähler dabei haben, weil der dreht dann schon bei Gelegenheit ordentlich durch. In einer Erklärung wies eine der betroffenen Gemeinden das Angebot zurück. Die umgerechnet 9 Euro pro Einwohner würde niemandem helfen, teilte ein Sprecher der Stadt Nami mit. No? Ja. Ich meine, 9 Euro pro Person, ist ein bisschen wenig. So, dann ist das Loch zu. Hatte ich als Meldung Mittwoch ganz knalle früh. Und zwar mit Abdichtmittel auf Basis von Flüssigglas. In anderen Teilen der Atomanlage hat sich Wasser angesammelt, tralala. Ja, also sie haben zu gut Deutsch bis so Dunstkreis Dienstagabend gebraucht, bis sie das Loch dann mal so quasi zu hatten, und ob das zu bleibt, darf als unwahrscheinlich gelten. Weil das Zeug ist eigentlich nicht dazu gedacht, irgendwelche Löcher zu verschließen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass sie jetzt die Gegend da so voll gesaut haben werden, dass wenn es das nächste Mal da aufgeht, sie da nicht mehr so einfach rankommen. Die Gelegenheit haben sie sich verbaut. In welchem Handbuch stand doch gleich, was man da alles reinwerfen soll? Auslegungsüberschreitender Störfall. Super-GAU. So, dann gab es eine Meldung, die kam so irgendwie komplett unerwartet. Nämlich der japanische Atombetreiber TEPCO will mit Stickstoff eine weitere Explosion im hafenbasierten Kernkraftwerk Fukushima verhindern. Was? Moment. Eine weitere Explosion verhindern. Das heißt, was jetzt genau? Naja, und zwar Reaktor 1, da soll sich wohl wieder genügend Wasserstoff angesammelt haben, dass der bei der nächsten Gelegenheit in die Luft fliegen kann. Und weil sich da genügend Wasserstoff angesammelt hat, wollen sie da mal einen Stickstoff da reinkippen. Moment, die Meldung, dass sich da größere Mengen Wasserstoff angesammelt haben, die muss mir in den Nachrichten entgangen sein. Die ist mir nämlich nicht begegnet. Na, weil da werden irgendwie immer nur die Jubelmeldungen rausgebracht. Ja, sie haben das Loch geschlossen. Oh, übrigens, sie wollen weiterhin eine Explosion verhindern. Klingt harmlos. Die Hintergrundmeldung ist, also irgendwie ist da mal wieder genügend Wasserstoff zusammengestommen. Oder anders ausgedrückt, irgendwo da in der Gegend ist es heiß genug, dass Wasser unter Zuwendung von Energie in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt wird. Und zwar in genügend großen Mengen, dass sich jetzt eine genügend große Wasserstoffblase angesammelt hat, dass sie Angst davor haben. Na, weil also um die Gebäudedecke von dem Reaktor brauchen sie sich keine Gedanken mehr machen. Die sieht ganz ordentlich weg aus. Mal ganz davon abgesehen, dass es luftig genug, dass Wasserstoff da nach außen abhauen kann. Also wo sammelt sich da gerade was? Im Reaktordruckbehälter? Ja, wahrscheinlich. Na? Das wäre so ungefähr die einzige Stelle, wo es sich jetzt noch in ordentlichen Mengen sammeln können dürfte. Also bei Reaktor 1 ist er nun wirklich nach oben offen. Ja, ist mir so aufgefallen. Dann gab es ein Video, wo ein mutmaßlicher Experte sich äußert und meint, übrigens in Reaktor 1, da wird durch die lustige ständig immer wieder Wasser reinkipp-Aktion, wird der ganze Kack immer wieder kritisch. Rekritikalität. Na, weil Wasser ist ja ein schöner Moderator, sorgt dafür, dass die Neutronen gebremst werden, dass eine schöne Kettenreaktion in Gang kommen kann, beziehungsweise in Gang bleiben kann. Na, was da nämlich passiert, ist, sie kippen da Wasser rein. Die Neutronen werden genug gebremst, dass die Ketten reagieren können. Der ganze Scheiß sapscht dann da strahlend vor sich hin. Und nachgewiesen wurde das dadurch, dass erstens irgendwo Neutronen nachgewiesen wurden. Neutronen lassen sich wohl nicht so trivial messen. Deswegen kann so ein handelsübliches Dosimeter da sowieso nichts mit anfangen. Und wenn man sich dann die offiziellen Berichte anguckt, stellt man fest, ja, also in Reaktor 1 kommen so Thorium war es, glaube ich. Halbwertszeit 70 Minuten. In Mengen vor, die definitiv deutlich über der Nachweisgrenze liegen, bei einem Zeug, was nach 70 Minuten zur Hälfte weg ist, fragt man sich schon, wie 3 Wochen nach dem großen Boom da überhaupt noch was nachweisbar ist. Aber ja, zum Beispiel, indem es da ständig neu produziert wird. Na, oder anders ausgedrückt, was man eigentlich machen müsste, wäre bei dem ganzen Wasser, was man da reinkippt, zumindest in Reaktor 1, genügend Bohrbeim, wie schön, dass es eben gerade nicht als Moderator dient. Na, weil sonst hast du da schlicht und ergreifend Zeug, was halt immer wieder, wenn da frisches Wasser reinkommt, anfängt so lustig vor sich hin zu reagieren, lustig zu strahlen. Wird aber übrigens wieder warm. Was war doch gleich der Zweck von dem Wasser? Was? Kühlen? Echt? Na, das ist ja der tolle Effekt, so frei nach dem Motto, ja, und wenn das Wasser weglässt, dann sind die Neutronen zu schnell, die können dann nicht weiter Ketten reagieren. Deswegen ist das sicher. Ja, offensichtlich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn du das Wasser reinkippst, um es zu kühlen. So, dann gab es Donnerstagnachmittag unserer Zeit, ganz spät abends, Ortszeit, mal wieder ein Beben, 7,4 nach der Richterskala. Und danach ist mal wieder großräumig der Strom irgendwo ausgefallen. Diverse Kraftwerke hingen dann plötzlich nur noch an ihren Akkus. Und dann ist ausgedrückt, Uhr läuft, 8 Stunden habt ihr. So, aus Fukushima war dann so die offizielle Meldung, ja, alles harmlos, wir haben nichts gesehen. Ob ich euch das glaube, weiß ich noch nicht. Aber nachdem ich nichts gehört habe, was das Gegenteil aussagt, gehe ich zumindest mal davon aus, okay, also wenn was passiert ist, dann zumindest nichts Großes, nichts Offensichtliches. Oh, übrigens, Offensichtliches zu dem 20 cm Riss. Gerüchten zufolge haben sie da ja auch mal irgendwie Wasser eingefärbt, um reinzugucken, wo kommt das eigentlich lang. Sie haben es noch nicht gefunden. Es verschwindet irgendwo anders oder anders ausgedrückt, es gibt noch genügend andere Löcher. Alleine in Reaktor 2. So, dann gibt's die Nachrichten aus woanders. Die dauerhafte Stilllegung der 7 ältesten deutschen Atommeiler und des Pannenreaktors Krümmel ist offenbar im Grundsatz bereits beschlossene Sache. Darauf hätten sich die Partei und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und FDP am Dienstagabend bei einem vertraulichen Treffen verständigt, berichtet die Leipziger Volkszeitung am 1. April. Aber ja, so frei nach dem Motto, okay, dass die ausbleiben, darauf hätten sich irgendwie die Spitzen von Blabla geeinigt. Auf welcher juristischen Basis? Na, dann gab es die RWE-Klage, die hatte ich ja letzte Woche als Eilmeldung reinbekommen. Und zwar beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel haben sie gegen die Abschaltung des AKW Biblis A geklagt. Die deutschen Meiler erfüllten die geltenden Sicherheitsanforderungen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Meines Wissens, jein. Also ja, im Sinne von, ihr habt eigentlich eine Erlaubnis laufen zu dürfen. Nein, im Sinne von nach der rot-grünen Atomlaufzeitabschaltungsdingens gab es so eine Art Moratorium, dass ihr nicht an Sicherheitsmaßnahmen bauen müsst, weil lohnt sich ja eh nicht mehr. Bei der Laufzeitverlängerung gab es, ich glaube, auch irgendwie eine Regelung, das lohnt sich ja doch auch nicht mehr. Na, oder anders ausgedrückt, rein auf dem Papier dürft ihr zwar, aber eigentlich auch nur, weil ihr nicht ran müsst, weil lohnt sich ja nicht mehr. Na, und wie man übrigens RWE wunderschön gegen Karren fahren könnte, wäre ganz einfach. Na, indem man das kerntechnische Regelwerk in Kraft setzt. Ja, ist ganz einfach. Na, und da gab es dann auch noch eine schöne Nachdenkemeldung beim Herrn Reitzzentrum zu. So, ja, großartig, klagt doch. Weil, was da nämlich passieren könnte, wenn die auf Schadensersatz klagen, dass sie nämlich beziffern müssten, wie viel bringt denn eigentlich so ein AKW, was komplett abgeschrieben ist? So ein unsicheres AKW, was komplett abgeschrieben ist. Was bringt das eigentlich? Na, aus den Zahlen könnte man dann mal eben lustig rauskriegen, was sind das eigentlich für Subventionen? In welcher Region sind wir da eigentlich? RWE ist übrigens die einzige Firma, die der Meinung ist, dass sie da jetzt klagen müsste. E.ON hat schon gesagt, nee, also klagen müssen wir nicht. Dann gab es die Meldung, nein, die Koalition hätte sich doch noch nicht geeinigt auf ein komplettes, dauerhaftes Aus für alle alten Meiler. Oder anders ausgedrückt, eine von den zwei Meldungen ist falsch. Sie können nicht beide zutreffen. Ja, aber wahrscheinlich wird es irgendwo noch an Details hängen, schätze ich mal. Dann plant Nordrhein-Westfalen ein Ausstiegsgesetz, was sie in den Bundesrat einbringen wollen. Man brauche nämlich endlich eine gesetzliche Grundlage für den Ausstieg und keine Placebo-Politik durch ein rechtlich zweifelhaftes Moratorium. Ja, braucht man. Aber es gibt einen relativ einfachen Weg, den kann allerdings nur das Bundesumweltministerium, Herr Röttgen, ergreifen. Kerntechnisches Regelwerk, Punkt. Veröffentlichen, damit ist es in Kraft. Ende Gelände. Mehr braucht man nicht. Na, damit hat man dann eine völlig juristische, wasserfeste Methode, um die AKWs, die jetzt aus sind, daran zu hindern, dass sie jemals noch wieder Strom kriegen. Bis auf, nicht Grundremming, sondern Grafen Rheinfeld. Die haben zumindest auf dem Papier, also wenn sie denn nachweisen können, dass da das Loch, was sie haben, harmlos ist, haben die genügend Blub. Aber ja. So, dann ist eine Strahlensenke erwünscht. Die Regierung will nämlich eine Senkung der Japan-Strahlenwerte. Berlin, die neuen EU-Strahlengrenzwerte für Lebensmittel aus Japan liegen höher als Obergrenze nach der Tschernobyl-Katastrophe. Die Bundesregierung dringt deshalb auf eine EU-weite Angleichung. Der vorbeugende Verbraucherschutz müsse Priorität haben, sagte ein Sprecher von Verbraucherministerin Ilse Aichner. Ich frage mich ja, wo hat sie die letzten 2 Wochen verbracht? Warum hat die dumme Kuh sich eigentlich erst letzten Freitag geäußert? Weil eigentlich so ganz blöd, da ist eine EU-Regelung. Von der hätte sie wissen dürfen. Okay, muss sie nicht unbedingt akut wissen, aber allerspätestens nachdem sie in Kraft getreten ist, hätte sie wissen können. Da hätte sie mal sofort ihren fetten Hintern in Bewegung setzen müssen. Und nicht irgendwelchen Street-View-Autos hinterher glotzen, wo mich ja nebenbei jetzt in der vergangenen Woche eins, oder zumindest mutmaßlich eins, ist mir begegnet. Zu Hause. Aber ja. Droht RWE sogar mit Biblis A. Der Energiekonzern RWE hat mit dem Wiederanfahren seines hessischen Kernkraftwerks Biblis A gedroht, wenn die zuständige Behörde keinen Sofortvollzug erteilt. Die Frage, die sich mir aufdringt, ist, was wird das, wenn es fertig ist? Ihr wollt ein ziemlich sicher unsicheres Kraftwerk anmachen. Das geht jetzt ja schon mal ganz knapp in Richtung Straftat. Eine Drohung mit empfindlichem Übel ist, glaube ich, eine Nötigung. Na, also macht ruhig weiter so. Also was für Idioten. So, am Samstag gab es dann einen Rött-Konsens. Die Koalition soll nach Ansicht von Bundesumweltminister Röttgen in der Energiepolitik einen Konsens mit SPD und Grünen anstreben. Jetzt gäbe es die Chance, binnen weniger Monate den Atomkampf zu beenden, der die Republik über Jahrzehnte gespalten habe, sagte Röttgen dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Auf einmal will man einen Konsens, aber bei der Laufzeitverlängerung, die war ja alternativlos. Na? Also ich finde sowieso ganz spannend, wie sie plötzlich alle mit allen reden wollen. Und ja, und auch mit den Ländern müsse man doch zusammenarbeiten. Komisch, bei der Laufzeitverlängerung wolltet ihr das alles nicht. Na, da habt ihr die Länder ja noch nicht mal gefragt. Nicht zustimmungspflichtiges Gesetz. Na, auch da läuft noch eine Klage. Dann droht Oettinger mal wieder mit dem Strompreis, weil er will den Netzausbau über den Strompreis finanzieren. Den Netzausbau, den man eigentlich nur braucht, damit man Strom aus dem Ausland rankern kann, der billiger ist. Ja, wo ja jetzt auch irgendwo schon eine Meldung war, ja, und Deutschland hat ja jetzt nach der Abschaltung der ganz vielen Atomkraftwerke auch Strom aus Frankreich importieren müssen. Das liegt ja auch nur daran, dass der Strom da billiger ist. Ja, nur um den Preis ging es. Der übrigens nicht an die Endkunden weitergegeben wird, weil die Preiserhöhungen werden ja immer begründet mit ja die bösen erneuerbaren Energien. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht da nur darum, dass die Energiekonzerne Gewinne machen wollen. Gewinne, 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 Gewinne. So, dann gab es noch eine lustige Meldung aus Jülich. Nämlich die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich mal ein paar Zahlen über Brennelemente in Jülich, was ja so ein Versuchsreaktor war, der mal irgendwie 10 Jahre gelaufen ist oder 20, haben sie sich mal angeguckt. Die hatten so eine lustigen Brennelemente-Kugeln und haben dann mal durchgezählt. Laut Bericht waren da so irgendwie bummelig 300.000 Brennelemente-Kugeln in dem Ding in Einsatz. Und gefunden oder über den Verbleib von 290.000 Kugeln weiß man Bescheid. Oder so. So irgendwie bummelig 2.200 Kugeln. 2.285 war dann letztlich die Zahl. Wissen sie nicht, wo die sind. Ja, mutmaßte irgendwer so, ja, ach, das kann sein, dass die in der Asse sind. Moment. Asse? Das Ding, wo das Wasser drin rumsapscht? Das Ding, was offiziell als Versuchsendlager galt? Das Ding, was bekannt unsicher ist? Und wo vor allen Dingen groß dran stand, ja, Versuchsendlager für schwach- und mittelradioaktives Material? So ein Brennelement, so ein benutztes. Das läuft nach meinem naiven Verständnis nicht mehr als schwach- und mittelradioaktiv, sondern mehr so als hochradioaktiv, weil dafür ist es da. Also irgendwo habe ich da gerade so ein Disconnect. Ich weiß auch nicht. Hm. Ja, bei der vermiesten Menge handelt es sich um weniger als 1%. Oh, dann schluck doch mal. Dann gab es ein Jümenti. Das nordrhein-westfälische Kernforschungszentrum Jülich hat Berichte zurückgewiesen, nach denen fast 2300 radioaktive Brennelementkugeln vermisst wurden. Eine Sprecherin sagte dem Deutschlandfunk, bei der rechnerischen Differenz zwischen den in Jülich verwendeten und den später gelagerten Kugeln handle es sich um sogenannten Kugelbruch. Dieser werde ordnungsgemäß aufbewahrt. Das Magazin der Spiegel hatte berichtet, die radioaktiven Brennelemente würden vermisst. NRW-Wissenschaftsministerin Schulze vermutet, dass das Material im Assebergwerk gelagert worden sei. Ein Sprecher des Bundesamts für Strahlenschutz sagte ebenfalls dem Deutschlandfunk, er könne dies nicht bestätigen. Aha. Ja, wie wär's? Da geht mal jemand hin und geht mal gucken. Persönlich. Dann haben sie dann auch noch ein Jülager, das Forschungszentrum versichert, Atomkugeln im Zwischenlager. Wegen weil wollte ich nicht sagen, ist mir akut aufgefallen. Aber ja, Nitratulana. Nun heißt es aber, die Kugeln befinden sich in einem Zwischenlager auf dem Gelände des Forschungszentrums, sagte die Sprecherin der Anlage. Bla. Ne, wegen die Dinger. Also die Teile, die sollen zwar zerbröselt sein, aber lagerungsfähig einzementiert worden sein, wie auch immer das funktionieren soll. Und ob das sicher ist, keiner weiß es so genau. Na, denen sind also Kugeln zerbröselt. Die sind auch nur ganz knapp an einem Auslegungsstörfall vorbeigerammt mal irgendwann. Und es steht zu vermuten, dass also niemand nachgucken kann. Weil die sind ja einzementiert. Und wenn wir das jetzt aufbröseln, dann kommt ja die ganze Strahlung wieder raus. Aha. Ja, kommt es irgendwann sowieso. Aber hey, was kann da schon schief gehen? Dann ist Merkel mal wieder der Industrie in irgendwelche Öffnungen gekrochen. Bundeskanzlerin Merkel, Interessen der Industrie sollen nicht dem Atomausstieg geopfert werden. Die Interessen der deutschen Industrie dürfen nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel nicht einem Ausstieg aus der Atomenergie geopfert werden. Es könne nicht sein, dass Energieversorgung und industrieller Standort gegeneinander ausgespielt würden. Auf die Gefahr hin, dass ich was Offensichtliches erzähle, aber also mein Eindruck ist, dass der Interesse an der Industrietechnologie Atomkraftwerk nach Fukushima geringfügig reduziert sein könnte. Aber, ne? Wer aus Japan nichts lernt, hat nichts gelernt. Ja. So. Dann gab es Asse-Details, die habe ich aus der Süddeutschen. Einem Zeitungsbericht zufolge scheint ihr Verbleib geklärt zu sein. Die Brennelementkugeln wurden aus dem Forschungszentrum Jülich in das Forschungsbergwerk Asse gebracht. Dies gehe aus Unterlagen der Gesellschaft für Strahlenschutz und Umweltforschung hervor, berichtet die Rheinische Post. Danach seien am 23. November 1976 und am 15. Dezember 1976 insgesamt 3 Behälter mit Brennelementkugeln per Bahn von Jülich nach Asse gebracht worden. Das radioaktive Material sei in Blechdosen und Fässern transportiert worden. Ein von RP Online veröffentlichtes Transportdokument trägt die Bezeichnung Begleitliste zur Versuchseinlagerung mittelradioaktiver Abfälle im Salzbergwerk Asse. Mittelradioaktiver Abfälle? Also Entschuldigung, so Brennelemente laufen bei mir eigentlich nicht unter mittelradioaktiv. Ihr habt es hingekriegt, dass sie nur mittelradioaktiv sind. Als Art der radioaktiven Abfälle sind BE-Kugeln in Blechdose vermerkt. So. Nachdem ihr euch ja immer darauf verlassen habt, dass in Asse die Dokumentation stimmt, sind da BE-Kugeln in Blechdose. Na? Ihr leugnet ja auch, dass da irgendwie was anderes als schwach- und mittelradioaktives Material drin sein könnte, weil es gibt ja keine Unterlagen für. Also, da sind BE-Kugeln in Blechdose drin. Sagen eure eigenen Unterlagen. Wenn eure Unterlagen das sagen, dann wird das doch wohl so sein. Sonst müsstet ihr jetzt mal sagen, warum das nicht so wäre. Na? Habe ich mir am Montag reingeklebt. Am Dienstag gab es die Jülaufsicht, Atomaufsicht, Brennelementkugeln lagern in Jülich. Das Bundesumweltministerium in Berlin teilte nach einem Gespräch mit der NRW-Atomaufsicht mit, die kürzlich vermissten radioaktiven Brennelementekugeln lagen noch im Zwischenlager. Weil die werden dann zerbrochen, einzementiert im Zwischenlager des Forschungszentrums. Nach widersprüchlichen Berichten über den Verbleib der Kugeln hatte Bundesumweltminister Norbert Röntgen die Atomaufsicht, die in NRW beim Wirtschaftsministerium liegt, nach Berlin einbestellt. Sie haben also nach Aktenlage beschlossen, dass die Dinger da einzementiert sind. Das ist ein bisschen dünn. Schickt mal jemanden hin zum Gucken. Herr Röntgen, nachdem Sie sich ja weigern, Reaktordruckbehälter Innendienst zu machen in Fukushima, gehen Sie hin, fassen Sie die an, fassen Sie jedes einzelne Element an. Und wenn sie hinterher nicht leuchten, dann glaube ich ihnen, dass sie da einzementiert sind. So, in Bulgarien gab es dann einen Baustopp. Der Bau eines neuen bulgarischen Atomkraftwerks in der Nähe der Kleinstadt Beline wird vorerst gestoppt. Der Energiekonzern NEK und sein russischer Partner teilten mit, zunächst die Sicherheit des geplanten Meilers noch einmal zu überprüfen. Na, Atomkraftwerke sind sicher und die Technologie wird dringend benötigt. Nein. So, dann ist eine EU-Grenzwertverschärfung. Die EU will jetzt nämlich offiziell schärfere Grenzwerte für Essen aus Japan. Die EU will strengere Regeln für importierte Lebensmittel aus Japan. Dazu sollen die europäischen Strahlengrenzwerte für Nahrungs- und Futtermittel an die strengeren japanischen angepasst werden. Das kündigte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Straßburg an. Er betonte aber, es handle sich dabei nur um eine vorbeugende Maßnahme. Was mir bisher noch niemand beantworten konnte, wie jetzt eigentlich der nukleare Notfall deklariert wurde, dass überhaupt die kaputten Grenzwerte in Kraft getreten sind. Habe ich nirgendwo eine Erklärung drüber gefunden. Ist das von ganz alleine passiert? Na, so automatisch, plopp? Oder was? Wenn irgendwo ein Auslegungsstörfall passiert, dann dürfen wir alle das verstrahlte Zeug essen. Schwafble warnt dann übrigens vor einem raschen Atomausstieg, weil er sagte, der Rheinischen Post, in fast allen Nachbarstaaten liefen jede Menge Kernkraftwerke weiter. Ah, ja, irgendjemand wird's schon machen. Motorflugzeug. Wie war das? Irgendwie als Vater einer Prostituierten auf die Frage, warum man denn so viel Geld habe? Ja, meine Tochter, die prostituiert sich. Aber wenn sie es nicht macht, macht's ein anderer. Bisschen dünn, finde ich. Nun? 9.30 Uhr haben wir. Und die SPD fordert übrigens einen Bundestag-Sonderausschuss. Na, das kann dauern. Erstens, bis so ein Ausschuss da ist. Zweitens, bis so ein Ausschuss mehr als Ausschuss ergibt. Also Ergebnisse. Aber hey. So, das war der letzte Stand, der mir in die Finger gefallen ist. Das war jetzt eine Meldung von Mittwoch. Dann kommen wir in der Musikecke an. Oh ja, kommen wir. Wo sich Alison Krauss mit dem 9. Titel aus dem Album Live at Wood Hall versteckt. Der heißt How Long Live. Ist 3 Minuten 48 lang, gefunden bei Jamendo und kostenlos und Creative Commons lizenziert herniedergeladen. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus Niklas Simaks Podcast mit der Nummer 1, Herr Dr. Pflugbeil, aus dem ich ja letzte Woche schon großzügig zitiert habe. Da habe ich jetzt eigentlich zwischendurch mal überlegt, also den Ausschnitt, den ich euch eigentlich wirklich auf die Ohren packen wollen würde, der wäre so 25 Minuten lang. Das kann ich mit mir selber nicht rechtfertigen, euch einen 25-Minuten-Ausschnitt auf die Ohren zu packen. Deswegen gibt es hier jetzt nur 5 Minuten 7 interessante Einsichten und Medienkritik. Aber ich kann euch einfach nur ans Herz legen, diesen Podcast komplett zu hören. So, gefolgt ist das Ganze dann noch von 10 Sekunden. Lesch sagt etwas zum Thema gewichtige Diäten. Da ging es gerade um irgendwie Gewicht der Erde und ob das denn zunähme, wenn es mehr Menschen gäbe. Natürlich nicht. Aber ja, so, genau, dann wünsche ich mir, dass ihr mir mitteilt, wenn euch hier irgendwelche Meldungen gefehlt haben oder wenn euch irgendwelche Meldungen zu viel waren oder ihr sonst irgendwie der Meinung seid, ihr könntet euch mal zu irgendeinem Thema auslassen, weil ihr davon mehr Ahnung habt als ich, das ist nicht schwer. Also, bewerft mich mit Reaktionen. Ich stehe auf sowas. Zum Beispiel, indem ihr mir eine Mail zukommen lasst, compiblog@googlemail.com. Dann kriegt ihr auch offiziellen Dank. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Alison Krauss und How Long und der Medienkritik vom Herrn Doktor. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
So easy for me to forget. Und jetzt haben wir Japan, wo wieder etwas passiert, was niemand erwartet hat, in einer Dimension, die durchaus vergleichbar mit Tschernobyl ist. Nicht ein Kernkraftwerk, sondern gleich 4 oder 5 auf einem Standort. Da denkt man wieder spontan sofort, naja, jetzt ist eigentlich die Sache klar. Und wenn man dann hört, was in welchem Tonfall darüber geredet wird und wie man sich schwer tut damit, klare Schlussfolgerungen zu ziehen, dann ist das wirklich schwer zu ertragen. Also zum Beispiel, das wieder Erblühen des Umgangs mit dem Konjunktiv in der deutschen Sprache, also wo man da überall Konjunktive unterbringt in einem Satz, da fällt einem nicht mehr ein. Also dass es doch sein könnte, dass künftig eventuell eine Kernschmelze stattfinden könnte und es ist vielleicht doch ein GAU wäre dann unter bestimmten Bedingungen. Dabei ist längst seit vielen Tagen klar, dass dort Kernschmelzen laufen und ist klar, dass es nicht nur einen GAU geben kann, sondern dass wir inzwischen einen Super-GAU haben, also einen Unfall, der nicht mehr beherrscht wird von den technischen Einrichtungen der Anlage, wo die Auswirkungen weit über den Anlagenzaun hinaus reichen und eine große Bevölkerungsgruppe betreffen. Alles völlig klar, aber die Konjunktive reißen nicht ab. Also ich habe das praktisch in jeder Nachrichtensendung, wo ich mit großem Aufwand rangeholt worden bin und ganz wichtig dann 1,5 Minuten reden konnte, sind die Fragen immer wieder gespickt mit Konjunktiven und ja, gibt es denn, muss man denn befürchten, dass es eine Kernschmelze gibt und muss man denn befürchten, dass es noch einen GAU geben wird und eine ganz gezielte, tendenziöse Art der Fragestellung, die ganze Geschichte schon von der Frage her nett antüncht, sodass man eigentlich die 1,5 Minuten braucht, um diese Tünche erstmal runterzukratzen und den Versuch machen zu können, dass man das so versucht zu sagen, wie man die Realität einschätzt. Bloß da ist sofort das Gefühl, dass na, so genau wird man das denn eigentlich auch nicht wissen.
Ja.
Ich bin mehrfach regelrecht abgeschnitten worden in dem, was ich gesagt habe, zugegebenermaßen etwas scharf. Aber das könnte man anders machen. Und auch die Politiker könnten anders darauf reagieren, als sie jetzt reagieren in Deutschland.
Wie erklären Sie sich, dass die gerade in Bezug auf die Medien, dass sich da so verhalten wird?
Also irritiert mich. Also dass so gleichlautende Sprachregelungen praktiziert werden. Es erinnert mich so an die Situation in der DDR, wo ich glaube immer am Montag die Chefredakteure aller Zeitungen antreten mussten in Berlin und die Sprachregelung der Woche auf den Tisch kriegten, wie das zu formulieren war. Und der Effekt war dann, dass in allen Zeitungen praktisch derselbe Quark stand. Das hat man damals auf diese Weise gemacht. Ich habe mehrere Journalisten danach gefragt, gibt es jetzt Sprachregelungen für solche Situationen? Das haben sie alle vehement von sich gewiesen, aber sie reden so, als ob. Das finde ich seltsam. Und zwar nicht nur an einem Sender, also quer durch den Gemüsegarten, bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei den Privaten auch. Es gibt schon offenbar ein irgendwie sowas wie eine Schere im Kopf, die dazu führt, dass man Vokabeln, von denen man befürchtet, dass sie eventuell Panik auslösen könnten, dass man die meidet wie die Pest. Und das ist in solchen Fällen, also wir haben gut reden, wir sind weit weg, nicht? Aber in solchen Katastrophenfällen ist so eine Art zu reden gefährlich. Das hilft niemandem. Also ich werde panisch, wenn ich merke, dass ich an Daten nicht rankomme über gefährliche Situationen oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich belogen werde von Politikern oder wenn bestimmte offensichtlich erforderliche Schritte nicht gegangen werden oder wenn ich höre, keine akute Gefahr. dann, das ist für mich das Zeichen, loszurennen und das Weite zu suchen.
Apropos Gewicht. Wenn die Politiker nicht so viel Gewicht auf ihre Reden legen würden, dann müssten sie nicht ständig ihre Diäten erhöhen.